Bei dem Haus, wo ich groß gewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin, konnte man aus dem Küchenfenster die Hofeinfahrt sehen. Und manchmal geschah es dann, dass meine Mutter hektisch die Schürze sich abnahm und ins Bad ging und sich die Frisur richtete. Das lag daran, dass sie gesehen hat, dass jemand zu Besuch kam. Hoher Besuch vielleicht, der Pastor zum Beispiel. Vor dem hatte sie große Ehrfurcht. Und heute hat sich das geändert natürlich. Da muss man sich ja schön machen. Muss man sich vorbereiten, wenn hoher Besuch kommt. Wir haben sie oft damit aufgezogen, ja, dass sie da so sensibel war an der Stelle. Aber ist eigentlich nachvollziehbar. Ein paar Jahre später ging es mir ähnlich unter veränderten Vorzeichen. Ich wohnte damals in Basel und immer, wenn meine Freundin damals zu Besuch kam, bekam ich mächtig Stress. Ja, ich musste noch das dreckige Geschirr spülen. Und das Bad noch putzen und irgendwelche Hausaufgaben noch schnell fertig machen, weil das ganze Wochenende war ja mit anderen Aktivitäten geplant. Und ich wollte ja noch ein paar Blumen kaufen und ich kam voll ins Schwitzen, weil ich hohen Besuch erwartete. In England gibt es ein Sprichwort, wir haben heute auch Gäste aus England da. May you please stand up and we give you a warm welcome. Die Großeltern von der Alisa Wicker sind hier. You can, okay. In England gibt es ein Sprichwort, das heißt, überall, wo die Queen hinkommt, riecht sie frische Farbe. Ist doch klar. Wenn die Königin kommt, dann muss renoviert werden. Da muss man sich drauf vorbereiten. Das, was ich jetzt gerade so kurz skizziert habe, das waren drei Adventssituationen. Das ist Advent. Advent heißt, dass hoher Besuch sich anmeldet und dass wir uns darauf vorbereiten. Und wir möchten gemeinsam heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst, uns den ersten, die Vorbereitung auf den ersten historischen Advent sozusagen anschauen. Und wir lesen dazu aus Markus 1, die Verse 1 bis 8. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Wenn ein König kommt, dann kommt er nicht einfach so mal überraschend, der schickt seine Boten aus. Das ist doch klar. Überall, wo der König hinkommt, da muss man schon den roten Teppich ausrollen. Da muss schon frisch gestrichen werden. Der König will uns ja nicht überraschen, wie wir gerade die Kartoffeln schälen. Da stehen wir bereit. In diesem Jesaja-Text wird es sogar sehr drastisch ausgedrückt. Da muss man die Täler aufschütten und die Berge erniedrigen. Gott, der König aller Könige, der mag nicht durch die Täler durchklettern. Der mag auch nicht über die Hügel drüber klettern. Der braucht einen ebenen Weg. Der möchte auf vorbereitetes Land kommen. Und dazu sendet er einen Herold vor sich her, einen Boten, der sagt, hey Leute, der König kommt. Da könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Stress auslöst bei den Leuten. Jetzt aber mal ran. Johannes, wir lesen weiter. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm in Haus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von Johannes dem Täufer. Wir wissen nicht genau, wie er ausgesehen hat, aber vielleicht so. Also, dass ihr da lacht, das erschüttert mich jetzt. Das ist eines der berühmtesten Gemälde. Das ist von Matthias Grünewald im Isenheimer Altar, ist das ausgestellt. Vielleicht habt ihr euch über den langen Zeigefinger hier mokiert. Das ist in der Tat der berühmteste Zeigefinger in der Kunstgeschichte. Das ist aus Johannes 3, wo Johannes dann auf Jesus zeigt und sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da unten ist es auch abgebildet, dieses Lamm. Ja, vielleicht hat er so ausgesehen, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auch so ausgesehen, wie wir es im nächsten Bild sehen. Ist aus einer modernen Filmdarstellung. Vielleicht aber auch würde er heute so aussehen. Oder wenn er predigt, vielleicht so. Ja, wir wissen es nicht, aber er war ein tougher Kerl. Also er war schon richtig straight. Ziemlich heftig in seinen Aussagen, vollkommen direkt. Hat die Leute absolut konfrontiert, hat ihnen keinen Honig um den Mund geschmiert. Er hat ihnen gesagt: Ihr müsst umkehren. Ihr müsst euch bereit machen, weil der König kommt. Es ist Advent. Und es kommt nicht irgendein Pastor oder auch nicht die Verlobte, auch nicht die Queen. Es kommt Gott selbst. Gott kommt. Und da hört der Spaß auf, wenn Gott kommt. Ja, du kannst nicht Gott gechillt empfangen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht in deinem Liegestuhl liegen bleiben, wenn Gott kommt. Du musst dich bereit machen, ihn zu empfangen. Und dass der Johannes da nicht von irgendwelchen baulichen Renovierungsmaßnahmen spricht, von irgendwelchen Handwerkerleistungen, die da noch schnell erbracht werden müssen, das ist selbstverständlich. Er spricht von unserem Herzen. Er spricht von unserer Lebenseinstellung. Er spricht von unserer inneren Haltung Gott gegenüber. Und er legt den Finger auf die Wunde und sagt: Du, so wie du bist, kannst du Gott nicht begegnen. Wenn du meinst, du könntest Gott so im Vorbeigehen mal Hallo sagen oder Ciao oder Hey, das ist lebensgefährlich. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Gott ist der König aller Könige. Und dann wird er ganz direkt. In den anderen Evangelienberichten, die wir vom Leben Jesu und von Johannes dem Täufer haben, wird es noch ein bisschen drastischer. Er konfrontiert die Leute mit ihren Sünden und sagt: Was? Du übertrittst die Gebote und willst Gott begegnen? Was? Du willst dein Leben weiterleben wie bisher? Wie willst du Gott begegnen? Das geht überhaupt gar nicht. Und deshalb ruft er zu einer Umkehr auf. Zu einer Lebensumkehr. Bei dem, was Johannes der Täufer hier predigt, geht es nicht nur um so ein paar kosmetische Veränderungen in meinem Leben. Da geht es nicht nur darum, mein Leben mal so ein bisschen moralisch aufzurüsten. Zu sagen, ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, da vorletzte Woche, da habe ich auch so ein bisschen was verbockt. Machen wir ja alle. Und ja, das tut mir auch leid und ich versuche es auch besser zu machen. Das ist nicht gemeint. Johannes spricht nicht davon, dass wir so an einzelnen Punkten unseres Lebens versuchen, die Schraube ein bisschen mehr nach rechts oder mehr nach links zu drehen. Johannes der Täufer ruft auf zu einer radikalen Lebensumkehr. Bekehrt euch, sagt er. Ihr müsst euch bekehren. Und dass er das wirklich radikal ernst gemeint hat und dass das nicht nur so eine kleine moralische Aufbesserung war, wird daran deutlich, dass er zur Taufe gerufen hat. Die Taufe, er hat ja seinen Namen davon, Johannes der Täufer. Das heißt wörtlich eigentlich nichts anderes als Johannes der Untertaucher. Ja? Der Untertaucher. Er hat die Leute untergetaucht im Jordan. Taufe ist Untertauchen. Wir haben deshalb hier auch ein Taufbecken, wo wir das wirklich auch durchführen können. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, was diese Taufe des Johannes für Vorläufer hat im Judentum. Das ist auch ganz spannend. Aber einen Aspekt möchte ich herausgreifen, weil da wirklich deutlich wird, worum es Johannes geht. Und warum er nicht nur so eine kleine moralische Aufbesserung meint, sondern eine radikale Lebensumkehr. Es ist ganz klar erwiesen, dass in diesem Ruf des Johannes zum Jordan eine Anspielung und eine Erinnerung liegt an die Zeit, wo das Volk Israel zum ersten Mal über den Jordan gegangen ist. Ihr erinnert euch diese Story. Auszug aus Ägypten, Exodus. Die alte Heimat, die vertraute, versklavte Heimat verlassen. Den Pharao, diesen Sklavenhalter, diesen unterdrückerischen Despoten hinter sich lassen, durch die Wüste, ab ins gelobte Land. Und dann, vor dem gelobten Land, war dieser Jordan. Und am Abend, bevor Gott gesagt hat, morgen werdet ihr über den Jordan ziehen in das neue Land, das euch verheißen ist, da heißt es, heiligt euch, macht euch jetzt bereit. Jetzt erfolgt der Durchzug durch den Jordan, jetzt wandert ihr ein in das gelobte Land. Und als der Johannes zur Taufe ruft, macht er dem Volk Israel eins deutlich, Leute, jetzt, ihr seid zwar Israeliten und ihr seid stolz auf eure Vergangenheit. Ihr seid wahnsinnig stolz, das erwählte Volk zu sein. Ihr seid Gottes Volk, aber jetzt gibt es einen neuen Exodus. Der neue Befreier steht vor der Tür. Es ist Advent, er ist schon im Kommen. Der neue Befreier und dieser neue Befreier, der wird euch nicht vom Pharao befreien. Und auch nicht von den Römern. Er wird euch befreien von den Mächten und Kräften, die euch bis ins Tiefste eures Lebens versklaven. Die Sünde. Der Tod. Das sind die eigentlichen Mächte, die uns gefangen halten, die uns binden, die unser Leben zerstören. Und wenn ihr daran teilhaben möchtet, an diesem neuen Exodus, dann müsst ihr aufbrechen, ihr müsst aus euren Dörfern raus, aus Bethanien und Beersheba und Jerusalem, ihr müsst raus, ihr müsst an den Jordan kommen. Das macht ihr nicht nur hier oben im Kopf, ihr müsst eure Beine in die Hände nehmen, ihr müsst euch aufmachen, ihr geht raus, ihr kommt an den Jordan, ihr geht durch den Jordan hindurch in der Taufe und werdet Teil einer neuen Adventsbewegung. Das war unglaublich. Das war etwas Radikales, das war etwas Einmaliges. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Und es war die fanfarenartige Ansage, wenn ihr das nicht tut, dann verpasst ihr Gottes Reich. Ihr verpasst den neuen Exodus. Ihr verpasst das ewige Leben. Ihr seid nicht Teil von Gottes neuer Welt. Da geht es wirklich um Leben und Tod. Da geht es um alles. Es geht nicht nur um ein bisschen, werdet mal ein bisschen besser, schnappt den Besen und fegt mal ein bisschen aus bei euch. Es geht um Bekehrung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wer Teil an Gottes neuer Welt haben möchte, muss sich bekehren. Der muss ausbrechen und aufbrechen aus seinem alten Leben und sagen, das lasse ich hinter mir. Ich wende mich ab von meinem alten Leben, ich wende mich meinem neuen Herrn zu. Ich bekehre mich zu Jesus Christus. Ohne Bekehrung kein ewiges Leben, keine Teilhabe am Reich Gottes. Das ist Johannes der Täufer. Aber das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist Advent. Advent ist nicht nur ein Kerzlein brennt. Advent heißt, hey, kannst du so wie du bist Gott begegnen? Geht das? Meinst du wirklich, dass du dein altes Leben festhalten kannst und gleichzeitig Gott begegnen? Das funktioniert nicht. Radikal. Radikal befreiend. Das ist ja kein Druck, das ist ja kein Müssen, das ist ja ein Dürfen. Hey, ich darf heraus aus dem alten Schlamassel, ich darf das hinter mir lassen, ich darf neu aufbrechen, ich darf Gott entgegengehen, ich darf mich ihm zur Verfügung stellen. Was verspricht Johannes denn? Schauen wir uns nochmal, Andreas, wenn du uns nochmal den Text bitte anzeigst. Was verspricht er denn in Vers 4? Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße. Da steht Umkehr oder Bekehrung. Buße, das ist so ein missverständliches Wort, als ob man da so ein bisschen mit der Peitsche auf sich rumklopft und sagt, es tut mir alles schrecklich leid, dass man dann irgendwas büßt. Das ist heute nicht mehr verständlich. Taufe der Umkehr oder Taufe der Bekehrung. So müssten wir das heute relevant übersetzen. Eine Taufe der Bekehrung. Und er predigte die Taufe der Bekehrung zur Vergebung der Sünden. Das ist das, was Johannes in Aussicht gestellt hat, aber was er nicht garantieren konnte. Ja, Johannes konnte nur sagen, hey, bekehrt euch. Und dann, wenn Gott kommt, ist er euch vielleicht gnädig. Vielleicht ist er euch gnädig. Vielleicht akzeptiert er euch. Vielleicht seid ihr rein genug, um ihm wirklich zu begegnen. Aber ob das der Fall ist, das kann ich nicht entscheiden. Ich bin nur der Herold. Ich bin nur der Botschafter. Ob Gott dir vergibt, das kann nur Gott entscheiden. Das kann nicht ich entscheiden. Aber ihr könnt euch wenigstens darauf vorbereiten. Durch eure Bekehrung. Also Taufe zur Vergebung der Sünden heißt, kehrt um, lasst euch taufen und vielleicht vergibt euch Gott, wenn er euch gnädig ist, wenn er euch für gut befindet. Und dann geschieht dieses Seltsame, dieses Unglaubliche, dass ein paar Monate später nur, dieser Jesus, von dem man sagte, dass er aus Nazareth ist, weil er dort aufgewachsen ist, dass er durch Galiläa zog und in eine Synagoge kam und dann dort lehrte. Und dann graben sie das Dach auf und dort, wo er ist, dann lassen sie ihm einen Gelähmten vor die Füße in der Erwartung, dass er ihn vielleicht heilen möge. Und das Erste, was dieser Jesus diesem Gelähmten sagt, ist: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Unglaublich. Großes Raunen in der Menge. Großes Tuscheln. In den Reihen der Schriftgelehrten und der Pharisäer regt sich der Widerstand. Sie sagen, das ist doch Gotteslästerung. Sünden vergeben kann doch nur einer. Nämlich Gott. Und als 3 Jahre später dieser Jesus mit seinen Freunden zusammen das letzte Passamahl feiert, nimmt er den Kelch und sagt: Trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung der Sünden. Ungeheuer, was Jesus hier tut. Er vergibt Sünden. Und damit erfüllt sich das, was Johannes der Täufer hier versprochen hat. Er sagt: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Der kann Sünden vergeben. Ich kann es nicht. Niemand von uns kann das wirklich. Sünden vergeben kann nur einer. Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht würdig, dass ich ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen binde oder löse. Jesus ist stärker, der kann Sünden vergeben. Und ihr lieben Täuflinge, die ihr hier vorne sitzt, Alissa und Lucy und Felix und Daniel und Aaron, wir haben im Taufseminar darüber gesprochen. Was das für ein Hammerangebot ist, was für ein unglaubliches Versprechen, dass Gott euch die Vergebung der Sünden zusagt. Heute. Verbrieft, versiegelt. Sagt, eure Sünden sind vergeben. Das ist nicht ein Hoffen. Das ist nicht ein Bangen. Das ist nicht ein, oh, wenn ich dann mal vor Gott stehe, vielleicht reicht's. Vielleicht, wenn ich dann gut genug bin, akzeptiert er mich. Nein! In eurer Taufe verspricht Gott euch das. Eure Sünden sind vergeben. Und wisst ihr, das ist so tröstlich, weil jeder von uns, auch damals von diesen Zuhörern von Johannes dem Täufer, die wussten eigentlich im Herzen, so sauber kann ich mich gar nicht sauber fegen, damit ich rein genug bin für Gott. So sauber kann ich mich gar nicht machen. Da ist immer noch Dreck da, immer noch Sünde, immer noch so viel Not in meinem Leben. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. In dieser Vollmacht, die nur der Sohn Gottes so aussprechen kann. Was für eine frohe Botschaft, was für ein Evangelium. Ihr als bekehrte Menschen, die ihr das erlebt habt, dass ihr euch zu Jesus Christus bekehrt habt, empfangt diese Verheißung, eure Sünden sind vergeben. Das gilt aber nicht nur für die 5. Das gilt für jeden von uns, wenn wir uns zu Jesus Christus hinkehren, wenn wir uns bekehren, dass Gott uns alles, alles, alles vergibt. Restlos. Und dann sagt Johannes, und dann bin ich auch schon fast am Ende, dann sagt er noch einen Satz. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Der Johannes, der weiß auch schon, es reicht nicht nur, die Sünden vergeben zu bekommen. Das ist schön, das ist gut, aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch mehr. Christsein heißt nicht nur Vergebung empfangen. Christsein heißt nicht nur, mein Zählerstand wird auf 0 zurückgesetzt. Sondern Christsein heißt, ich bekomme eine neue Lebenskraft. Gott selber wohnt in mir. Und mit diesem in mir wohnenden Gott widerstehe ich der Sünde. Wir brauchen nicht nur Vergebung, wir brauchen auch eine Kraft, die uns hilft, der Versuchung zu widerstehen. Ein Leben zu führen, wie Gott das möchte. Und das ist das Versprechen, das Gott euch auch gibt in der Taufe. Euch fünf. Ihr habt seinen Heiligen Geist. Er wohnt in euch. Das wird heute euch verbrieft und besiegelt und versiegelt, dass Gottes Geist in euch wohnt. Und dass dieser in euch wohnende Heilige Geist euch die Kraft gibt, ein neues Leben zu führen. Ein anderes Leben. Ein Leben, wie es Gott gefällt. Das ist Advent. Und ich möchte jetzt einfach nicht nur die fünf hier vorne ansprechen, sondern uns alle. Diese Frage muss jeder von uns klären. Habe ich mich bekehrt? Oder lebe ich meinen alten Stiefel weiter? Habe ich schon mal diese Lebensumkehr vollzogen, weg von meinem alten Leben hin zum lebendigen Gott? Habe ich das schon mal? Ich möchte dich einfach bitten, lass dich von Johannes dem Täufer heute Morgen wirklich herausfordern. Und vielleicht nutzt du ja diesen Advent, vielleicht nutzt du ja heute diesen Gottesdienst, um dich zu bekehren, um dich Jesus Christus zuzuwenden. Wenn du das tun möchtest, dann nutzt doch einfach das nächste Lied dazu. Und mach das klar in deinem Herzen. Jesus, ich möchte dir gehören. Ich möchte mich dir hinwenden. Ich möchte wirklich dich als meinen Herrn und Retter in mein Leben aufnehmen. Wenn du dazu Fragen hast, komm auf uns zu, komm auf mich zu, komm auf die Beter zu, die am Anschluss an diesen Gottesdienst hier vorne da sein werden. Nutz diese Chance. Es ist Advent. Advent. Gott kommt. Auch zu dir. Lasst uns für einen Moment still werden und beten. Großer Gott, König, es ist die Chance unseres Lebens, dass du uns so konfrontierst, klare Worte sprichst, dass du nicht wischiwaschi Parfümwolken versprühst, sondern klare Worte an uns richtest. Bekehrt euch, kehrt um, macht euch bereit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Freue dich, dein König kommt. Kehr um. Mach dein Herz auf. Lass ihn hinein und wirf die Sünde raus. Herr, was für eine Chance, dass wir klare Worte bekommen, aber noch mehr als klare Worte. Wir bekommen ultimative Geschenke, Sündenvergebung. Ein neues Leben, ewiges Leben, Teilhabe am Reich Gottes, Heiligen Geist, der mit uns unterwegs ist, der uns hilft und befähigt, dir zu folgen. Was für Adventsgeschenke. Und nun hilf uns wirklich, unsere Tore aufzumachen. Hilf uns, dir einen Weg zu bahnen, nicht in der Wüste, sondern in unserem Herzen. Hilf uns wirklich, dich willkommen zu heißen und da nichts zurückzuhalten. Schenk, dass uns nicht die Tradition, das, was wir, den Ballast, den wir mitschleppen von unserer Erziehung her, dass uns das alles nicht abhält, dir unser Herz zu öffnen. Nicht das, was unser Nachbar links und rechts von uns denkt, sondern dass wir einfach jetzt vor dir stehen, unser Herz dir hinhalten und sagen, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dass das bei uns geschehen. Und danke, dass es bei den fünf Täuflingen geschehen ist, dass sie
ihr Leben, ihr Herz dir geöffnet haben. Und dass sie heute in der Taufe von dir her dieses Siegel bekommen, Gottes Kind, neu geboren, neue Schöpfung, für immer und ewig. Wir beten darum, dass es sich bei ihnen einprägt und sie prägt ihr Leben lang. Und sie mit diesem Segen und mit diesem Bewusstsein ihren Alltag leben. Wir loben und wir preisen dich. Amen.